Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Eine neue MotoGP-Saison hat begonnen. Es wird die längste WM-Saison der Geschichte werden. Mit Sprintrennen werden es insgesamt 42 Rennen werden. Und man hat das Gefühl, die Fahrer wollten an diesem ersten Wochenende schon mal alles zeigen. Wir haben drei Verletzte, wir haben Ausfälle, wir haben Drama und am Ende Francesco Bagnaia, der wie letztes Jahr jetzt schon wieder die Tabelle anführt. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP-Magazin, zu einem Rennen in dieser Saison. Das Rennwochenende in Portimao, es hatte es in sich. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich auch in der neuen Saison wieder die Kolleginnen und Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner, am Start. Auf der einen Seite Juliane Zierl. Hallo Juliane.
Hallo.
Es haben sehr viele Menschen nach dir gefragt. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ich freue mich auch, danke.
Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Gerald, was waren das für ein Wochenende? Drei verletzte Fahrer, die in Argentinien wohl nicht starten werden. Ganz viel Drama und war das nicht vielleicht ein bisschen zu viel für ein Wochenende, für das erste Wochenende einer MotoGP-WM?
Ja, also wenn man auf die Liste der Verletzten blickt, dann war das natürlich kein schöner Start in die Saison. Es haben auch in der Moto2-Klasse schon vor dem Wochenende Topfahrer aufhören müssen. Lukas Tulovic hat dann auch das Handtuch werfen müssen wegen einer Verletzung. Also aus dieser Sicht war es wirklich kein schönes Auftaktwochenende. Wir haben die längste Saison aller Zeiten jetzt beim zweiten Rennen, also in Argentinien am kommenden Wochenende. Sind schon einmal drei MotoGP-Fahrer nicht dabei, andere sind angeschlagen, haben Prellungen und sind auch nicht hundertprozentig fit. Also was soll man sagen, es war einfach ziemlich chaotisch, ziemlich turbulent auch. Wir haben sehr viel Aggressivität in den Rennen auch gesehen, natürlich auch viel Action und ein sehr turbulenter Auftakt, wo ich sage, ja, es auf der einen Seite war es wieder schön, Rennaction zu sehen und so weiter, ganz klar, auf der anderen Seite eben die vielen Verletzungen, wenn man hier jeden Tag bei uns Artikel schreibt und man schreibt da jeden zweiten Text nur über Verletzungen, dann ist das auch nicht so schön. Ja, das macht dann auch nicht so wirklich Spaß. Ja,
es macht gar keinen Spaß. Juliane, hast du eine Erklärung dafür, warum die Fahrer alle schon so ein bisschen das Messer zwischen den Zähnen an diesem Wochenende hatten? Ich meine, wir haben Testtage gehabt und wir wussten so ein bisschen, worauf wir uns einstellen können und vielleicht wussten ja auch die Fahrer, worauf sie sich einstellen können. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, dass die Hälfte der Fahrer komplett übermotiviert war an diesem Wochenende.
Ja, ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen, wie du schon sagtest, es ist der Saisonauftakt. Jeder will sich von seiner besten Seite zeigen, gut in die Saison starten, gleich von Anfang an abliefern und vorne mitkämpfen. Dass da einige ein bisschen übermotiviert an die Sache rangehen, mehr Fehler machen, ein höheres Risiko gehen, das liegt dann natürlich in der Natur der Sache, potenziert das Ganze noch und dann kommt es eben zu solchen Zwischenfällen und leider auch zu Verletzungen im Zuge dessen. Dann muss man auch sagen, es war ja das erste Mal, dass der Saisonauftakt in Portimao stattgefunden hat. Die Strecke an sich, der Veranstaltungsort, ist ja erst seit 2020 im Kalender im Zuge der Pandemie dazugekommen. Jetzt hat man dort den Saisonauftakt gemacht. Es gab vorher Tests, deswegen fühlten sich die Fahrer wohl auch schon relativ wohl und in Anführungszeichen sicher, um da schon ordentlich Gas zu geben. Aber Portimao ist eben auch eine sehr anspruchsvolle und nicht zu unterschätzende Strecke, was die Gefahr zu stürzen angeht. Also wir haben extreme Höhenunterschiede, viele blinde Kurven, Bremspunkte in Bergabpassagen. Das ist alles nicht ohne. Dann kommen Sicherheitsaspekte dazu, die es auch nicht erst seit gestern gibt. Die Kiesbetten werden immer kritisiert, dass sie die Fahrer und die Motorräder nicht genügend abbremsen und entschleunigen beim Sturz. Und da kann dann eben ein Sturz auch schon mal schwerer ausfallen oder mit Verletzungen enden, der auf anderen Strecken glimpflicher abgelaufen wäre. Und das alles zusammen führt dann eben zu der Misere, in Anführungsstrichen, wie wir sie jetzt haben, mit den vielen verletzten und angeschlagenen Fahrern. Dann haben wir das Sprintformat dazu bekommen. Das war für alle eine neue Erfahrung. Ist natürlich ein anderes Kaliber als ein freies Training, das wir sonst gehabt hätten. Und birgt auch das Risiko für mehr Stürze, weil in so einem Rennen, da gehst du natürlich anders ran. Du pushst, musst dich auf die halbe Distanz auch jetzt nicht mit so Sachen wie Reifenmanagement, Spritverbrauch rumschlagen. Gehst also von Anfang an im Prinzip all in. Und da gab es ja schon die ersten Kollisionen und schlimmen Stürze. Also es war ja in der Gesamtkonstellation einfach eine schwierige Sache. Saisonauftakt, alle sind übermotiviert, aber vielleicht eben noch nicht so wirklich wieder im Rennmodus drin. Und dann passieren Fehler und Stürze und leider auch die vielen Verletzungen.
Hätten wir auf so einem Nesca-Ovalkurs anfangen sollen, da hätten alle gewusst, wo sie sind.
Naja, also das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Wir wissen, in Nesca gibt es leider auch immer Massenkarambolagen, die man nicht gerne sieht. Aber es ist schon ein außergewöhnlicher Zustand, muss man sagen, weil so viele Zwischenfälle mit doch unglücklichem Ausgang auf einmal hat man selten gesehen an einem Wochenende.
Gerald, lass uns mal ein bisschen chronologisch vorgehen, weil wir haben ja über die verschiedenen Tage an diesem Wochenende haben wir Verletzte gehabt und dann auch diverse Nachrichten dann auch gehabt. Lass uns einfach mal mit den Trainings beginnen, weil da gab es dann ja auch schon ein paar Verletzte, die dann in Argentinien nicht dabei sein werden, unter anderem Pol Espargaró.
Ja, Pol ist da abgeflogen per Highside und hat eigentlich noch Glück gehabt, weil er ist durchs Kiesbett geschlittert, aber das Motorrad ist ihm hinten nachgerutscht, ja. In dem ersten Moment war nicht klar, also es war eigentlich schon klar, dass er gegen die Streckenbarriere geprallt ist, aber es war nicht klar, ob dann nachher noch das Motorrad auf ihn drauf geflogen ist. Und wie wir von Louis Salom wissen, wie schlimm das ausgehen kann, waren das schon im ersten Moment ein paar bange Momente, aber er wurde nicht vom Motorrad getroffen. Das Problem war, also eigentlich zwei Probleme. Das eine ist, die Juliane hat es angesprochen, die Kiesbetten werden hier von den Fahrern seit Jahren, seit man dort fährt, kritisiert, dass einfach die Steine zu groß und zu rund sind. Sein Bruder Aleix hat gemeint, als Pol durchs Kiesbett gerutscht ist, ist er sogar schneller geworden und wurde nicht wirklich abgebremst. Und das zweite Problem war, dass es an dieser Stelle keinen Airfence gegeben hat und dadurch hat sich hauptsächlich wahrscheinlich der Pol die Verletzungen zugezogen. Ja, also Lungenquetschung, ein Wirbel gebrochen, Kiefer gebrochen. Also das war wirklich schlimme Momente, bange Momente. Aber was wir jetzt gehört haben ist, dass die Wirbelverletzung und die Lungenverletzung jetzt so halbwegs im Griff sind, okay sind. Kiefer könnte eine Operation kommen in Barcelona, da wird sicher vom Team die Tage ein Update geben. Aber generell rechnet das Tech3-Gasgas-Team, dass Pol 1,5 bis 2 Monate auf jeden Fall einmal ausfallen wird, ja, durch diese Verletzungen. Und der Punkt ist, man fragt sich natürlich, warum steht dort kein Airfence an so einer Stelle? Und wir müssen ja, glaube ich, auch die Gesamtentwicklung der MotoGP einfach betrachten. Und das ist ein Punkt, das ist die Aerodynamik, die wir schon im vergangenen Herbst bei den Testfahrten in Valencia besprochen haben und gesehen haben, jetzt fängt der Aero-Krieg wirklich an. Bei den Wintertestfahrten haben wir gesehen, wie viel Verkleidungen und Flügel da dazugekommen sind und die Teams da einfach extreme Fortschritte machen. Das heißt, die Fahrer fahren jetzt teilweise in Kurven mit einem anderen Winkel rein, fahren einen viel höheren Kurvenspeed als noch vor 3-4 Jahren. Das sagen die Fahrer auch selber, dass sie hier in vielen Kurven einfach extrem den Anpressdruck merken. Und damit, wenn du jetzt in eine Kurve in einen anderen Winkel reinfährst und schneller bist, dann musst du natürlich auch die Auslaufzonen daran anpassen, ja. Und ich glaube, da müssen viele Strecken sich jetzt überlegen, haben wir genug Sicherheitsmaßnahmen, haben wir genug Airfences, ja, müssen wir hier Kiesbetten vergrößern und so weiter. Weil wenn wir realistisch sind, wenn wir uns viele Rennstrecken anschauen, die im Kalender sind, dann gibt es viele, die eigentlich von den Auslaufzonen und so weiter für die jetzige MotoGP mit eben diesen Aerodynamikkräften und mit diesen Kurvengeschwindigkeiten eigentlich schon zu klein sind und eigentlich gar nicht mehr befahren werden sollten. Ja? Also dieses Sicherheitsthema wird uns weiter begleiten und die MotoGP sollte jetzt wirklich bald zu einem Punkt kommen, wo sie wirklich technisch etwas abrüsten müssten, auch das Reglement enger schnallen bei der Aerodynamik, weil wenn wir auch über den Punkt Aggressivität sprechen, wir haben ja gesehen in den ersten Runden, da wird überholt wie verrückt, weil die Fahrer versuchen müssen, sich zu positionieren. Und dann war eigentlich das MotoGP-Rennen relativ lange statisch. Es hat dann zwar den Kampf gegeben ab Platz 4, das war unterhaltsam, aber ansonsten war es relativ statisch, weil die Fahrer auch kaum überholen können durch Aerodynamik, durch Radar-System und so. Also da sollte es demnächst sicher auch ein Umdenken geben.
Also eine ganze Menge an Hausaufgaben, wo wir bis letzt noch das Rennen noch überhaupt nicht besprochen haben und eine ganze Menge Hausaufgaben, Kopfschmerzen dann ja auch bei den Teams, wenn wir auf die nächsten Wochen dann zu sprechen kommen und wenn wir die nächsten Wochen dann angehen werden. Juliane, lass uns mal auf das Sprintrennen zu sprechen kommen, weil das Sprintrennen war dann ja am Samstag und es ist eine Neuerung und es ist eine Neuerung im Kalender und niemand wusste so richtig, was wir da erleben würden. Wir haben mit Francesco Bagnaia einen Fahrer gehabt, der dieses Rennen gewonnen hat, von dem wir von vornherein wussten, dass er der Favorit ist, vor Jorge Martin und Marc Marquez. Aber auch da, dort konnte man schon sehen, dass die Fahrer die Messer zwischen den Zähnen haben und sehr aggressiv gefahren sind an diesem Wochenende.
Ja, dort ist es natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, da eben nur 12 Rennrunden zur Verfügung stehen, musst du gleich von Anfang an dich behaupten, weil wenn du da zu viele Plätze gleich von vornherein verlierst, hast du keine Chance mehr und insofern gehen die Fahrer dann natürlich auch extrem aggressiv zu Werke, um sich gleich von Anfang an einen Vorteil zu verschaffen und das hat sich dann auch in frühen Kollisionen geäußert. Marini ist gestürzt und hat Enea Bastianini abgeräumt, der sich dabei auch noch ein Schulterblatt gebrochen hat und deswegen fürs nächste Rennen ausfällt. Dann weiter hinten ist Johann Mir gestürzt und hat Fabio Quartararo berührt, der ganz weit zurückgefallen ist und für den das Rennen damit eigentlich auch so gut wie gelaufen war. An und für sich finde ich das Format, um ehrlich zu sein, als Zuschauer nicht schlecht, weil es ist kurzweilig, es ist abwechslungsreich, es gab viele Positionskämpfe, auch eine gute Gruppe vorne, aber man muss auch sagen, am Ende hat mit Bagnaia eben auch jemand gewonnen, den wir von vornherein nach seiner starken Vorsaison auch auf dem Zettel hatten. Aber unterhaltsam war es schon. Bloß man muss natürlich auch die ganzen Nachteile, die das mit sich bringt, in Rechnung stellen. Also das höhere Risiko, sich zu verletzen. Wir haben gesehen, Enea Bastianini hat sich verletzt, konnte den Sonntag dann nicht mehr an den Start gehen, fällt fürs nächste Rennwochenende aus. Ist es natürlich auch eine Belastung für die Teams, wenn die Fahrer sich verletzen oder das Motorrad beschädigt wird, zusätzlicher Reparaturaufwand. Die Vorbereitung auf so ein Sprintrennen sieht anders aus als auf ein freies Training. Der Zeitplan am Rennwochenende an sich ist viel enger, die Belastung steigt. Und dadurch, dass wir die Sprintrennen eben an allen Rennwochenenden haben, also an allen 21 Veranstaltungen, haben wir eben nicht nur 21 Hauptrennen, sondern auch 21 Sprintrennen. Und das über eine ganze Saison hinweg, da möchte ich mir nicht ausmalen, mit wie vielen Fahrern wir zur Saisonmitte oder zum Saisonende noch unterwegs sind, wenn das so weitergeht. Also da muss man mit den Fahrern in die Diskussion gehen. Ich finde wichtig, dass der Diskurs stattfindet. Das haben sich ja am Wochenende auch schon einige Fahrer kritisch geäußert über das Sprintrennen an sich, über das Aggressionslevel und derartige Probleme. Man wird es sicherlich weiter beobachten müssen. Wir wollen jetzt nicht von Anfang an das alles schlecht reden und verteufeln. Wie gesagt, als Zuschauer habe ich mich durchaus unterhalten gefühlt. Aber man muss natürlich die Vor- und Nachteile abwägen, gucken, lässt sich das wirklich über eine ganze Saison durchziehen? Sind wir vielleicht besser damit beraten, das nur auf bestimmten Strecken zu bestimmten Veranstaltungen zu machen, ähnlich wie in der Formel 1? Dafür muss man aber mehr Erfahrungswerte sammeln. Das war jetzt so der erste Probelauf, der erste Eindruck. Es war für alle neu. Die Fahrer müssen sich auch erstmal daran gewöhnen, werden vielleicht auch über die Zeit ihre Strategien für diese Sprintrennen entwickeln. Dadurch erhält es womöglich auch nochmal eine andere Dynamik, wird ein bisschen entschärft. Das sind alles Punkte, über die man reden wird, aber man muss dem Ganzen auch erstmal eine Chance geben und das ein bisschen langfristiger betrachten. Vielleicht entschärft sich das, wie gesagt, dann auch ein bisschen.
Gerald, was gibt dir Mut, dass das entschärft wird? Weil, wie gesagt, wir hatten an diesem Wochenende sehr viele Positionskämpfe. Wir haben 3 verletzte Fahrer jetzt, die nächste Woche nicht werden antreten können. Und wir haben insgesamt sehr viel schlechte Laune denn ja auch erlebt bei den Teams.
Ja, ich weiß es nicht, weil ich meine, im Endeffekt, wenn die Ampel auf grün schaltet oder die Lichter ausgehen, dann geben die Fahrer einfach alles. Ja? Selbst wenn sie vorher vielleicht sagen, okay, ich werde jetzt hier nicht alles riskieren, sobald das Rennen startet, wird halt Vollgas gefahren und riskiert. Ich sehe hier auch ein anderes Problem, das wir vielleicht im Laufe des Jahres bei manchen Strecken haben könnten, nämlich den generellen Zeitplan, weil es ist auf der einen Seite mal ein guter Schritt, dass wir immer in der Reihenfolge Moto 3, Moto 2, Moto GP fahren und nicht, wie es bisher immer war, an den Trainingstagen Moto 2, Moto GP, Moto 3, Moto GP, Moto 2, so, also die Moto GP in der Mitte. Das bringt aber auch Probleme mit sich, weil auf der einen Seite, wir haben es jetzt am Freitag gesehen, da gab es zwei Unterbrechungen im zweiten MotoGP-Training. Das eine war eine halbe Stunde wegen Stromausfall, das zweite eben für den Sturz von Pol, wie er da erst versorgt werden musste. Und wir sind dann schon relativ spät in den Tag reingekommen. Und da sagen die Fahrer, was ist, wenn es wir in einem Land sind oder auf einer oder die Temperaturen einfach niedrig sind. Ja, denken wir einfach nur an Valencia, wo wir da oft nur bei 10 Grad zu Mittag gefahren sind und dann die Temperaturen am Vormittag oder am Nachmittag schon drunter waren, dann wird es bald unfahrbar, ja. Und wenn du jetzt die MotoGP immer am Ende hast, dass du vorher irgendwie und davor passieren Unterbrechungen, hast du dann keinen Puffer und wir kommen dann in eine Situation, wo es dann gefährlich wird oder du nicht fahren kannst. Und am Freitag im zweiten Training geht es ja dann darum, am Schluss, dass man sich die Plätze für Q2 sichert, also in die Top 10 fährt. Und dann bei manchen Strecken, wo die Temperaturen und Bedingungen nicht ideal sind, hier alles zu riskieren, ist vielleicht nicht die beste Idee. Das Gleiche gilt dann aber auch für den Samstag, wo das Qualifying, wo wir es bis jetzt immer gehabt haben am Nachmittag, wo in der Regel halt die besten Temperaturen und Bedingungen herrschen, wenn es jetzt nicht Regen- oder Wetterkapriolen sind. Aber jetzt hat man das auch am späten Vormittag, ja, wo dann auch auf manchen Strecken oder in manchen Ländern halt die Temperaturen zu kühl sein könnten und dann riskieren die da Kopf und Kragen im Qualifying. Ja. Also das sind sicher auch andere Aspekte, die man an diesem Format vielleicht auch bedenken wird. Manche Fahrer haben da schon Kritik geäußert, wie sich das wirklich in der Praxis darstellen wird. Ich glaube, da sollten wir wirklich noch ein paar Rennwochenenden abwarten. Aber ich finde auch, dass sich, sagen wir mal, nach 3-4 Rennwochenenden alle an den Tisch setzen sollten, die Fahrer, die Teams, die Dorna, FIM und sagen, okay, wir haben das jetzt probiert, können wir was besser machen, sollten wir was anpassen, sollten wir was verändern und dass man da dann auch offen und mutig wäre, auch Veränderungen vorzunehmen, falls man der Meinung ist, da sollte man was ändern.
Lass uns gerade noch auf das Sportliche zu sprechen kommen. Das Sprintrennen hat Francesco Bagnaia gewonnen, bevor wir uns hier weiter verhaken mit dem, was nicht gelaufen ist etc. Aber Juliane, Francesco Bagnaia hat das Rennen gewonnen vor Jorge Martin und Marc Marquez. Hat es denn sportlich gehalten, was es vorher versprochen hat insgesamt?
Doch, es war wie gesagt kurzwellig und abwechslungsreich. Wir hatten bis zum Ende hin eine gute Kampfgruppe, zumindest hinter den Top 2. Bagnaia hat das Ganze von vorne schon recht gut kontrolliert, musste sich zwar ein paar Mal gegen Jorge Martin durchsetzen, aber am Ende hat er das fehlerfrei über die Linie gebracht und damit ja auch Geschichte geschrieben als erster Sprint-Sieger in den MotoGP-Geschichtsbüchern. Dahinter ging es eine ganze Zeit lang richtig rund. Also Marc Marquez, Jack Miller, Maverick Vinales, auch Miguel Oliveira haben sich da die ganze Zeit lang behakt. Am Ende konnte Marc Marquez sich den letzten Podestplatz sichern und das mit einem echt beeindruckenden Überholmanöver. Der hat ja rundenlang sich mit Miller und Oliveira bekriegt und konnte dann, als die beiden sich versucht haben, gegenseitig zu überholen, alle beide auf einmal mit einem Wisch überholen. Also das war schon beeindruckend und könnte als eines der besten Überholmanöver wohl schon mal in diese Saison eingehen. Wobei man sagen muss, er hat dann kurz vor Schluss den dritten Platz wieder an Oliveira verloren. Der wiederum hat in der letzten Runde einen Bock geschossen in Kurve 5, ist weit gegangen und bis auf Platz 7 zurückgefallen. Deswegen hat es für ihn zum Podium nicht gereicht. Marquez hat dann den dritten Platz mehr oder weniger geerbt. Aber es war auf jeden Fall eine starke Kampfgruppe da hinten, die Spaß gemacht hat und bei der es auch relativ fair und ja, ohne größere Kontakte abging. Also das geht auch. Also es funktioniert, wenn man will, will ich damit sagen. Also so gesehen war das von der Action her schon nicht ungelungener Einstand, mal ganz abgesehen von den Nachteilen dieses Sprintformats, die wir ja gerade schon angesprochen haben. Also ich habe mich durchaus unterhalten gefühlt.
Francesco Bagnaia hat dieses Sprintrennen gewonnen vor Jorge Martin und Marc Marquez. Und Jorge Martin und Marc Marquez waren dann am Sonntag dann auch ja so ein bisschen die Protagonisten des Sonntags, auch wenn Francesco Bagnaia auch das Hauptrennen gewonnen hat. Über das sprechen wir nämlich gleich und müssen als erstes über einen Ex-Weltmeister sprechen, der in den Schlagzeilen ist und zwar auf eine andere Art und Weise, als er, glaube ich, gerne möchte. Das alles hier bei MotoGP Magazin Starting Grid.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel-1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Francesco Bagnaia hat das Hauptrennen gewonnen am Wochenende in Portimao. Er gewann es am Ende vor Maverick Vinales und Marco Bezzecchi. Und dieses Rennen hatte eine ganze Menge an Gesprächsstoff zu liefern. Und darüber müssen wir sprechen. Und bevor wir uns auf Francesco Bagnaia versteifen, der hier so ein bisschen der Fahrer des Wochenendes war, müssen wir auf die Negativnachricht des Wochenendes zu sprechen kommen. Das ist nämlich der Ausreißer von Marc Marquez, der komplett überaggressiv schon beim Start war und dann in der zweiten Runde einfach mal Jorge Martin gestört hat und Miguel Oliveira mit umgerissen hat. Und beide am Ende verletzt gewesen. Auch Marc Marquez wird wohl nächste Woche nicht mitfahren können. Und Gerald, was ist da vorgefallen in dieser zweiten Runde? Weil das, so wie es aussah, sah es nach einem Amateurfehler aus. Aber das möchte man jemanden wie Marc Marquez nicht vorwerfen.
Er hat einen Fehler gemacht und hat einfach beim Bremsen einen Fehler gemacht und das Problem war, er ist dann halt einfach nach innen gezogen, hat Martin touchiert und ist dann voll in Oliveira reingekracht. Fehler können passieren, das kann auch einem achtmaligen Weltmeister passieren, aber er ist schon vorher seitens vom Start weg eigentlich ziemlich aggressiv gefahren, auch allein schon, wie sie die auf die erste Kurve zugeschleunigt haben nach dem Start, haben sie eben Bagnaia eingezwickt. Ja, da wurde richtig eingezwickt zwischen Marquez und Martin und hat Bagnaia auch gesagt, da musste echt das Gas zudrehen. Das Problem ist, also es haben andere Fahrer gemeint, Marquez hat den Fehler gemacht, aber er hätte nicht nach innen ziehen sollen, sondern versuchen nach außen zu fahren. Ja, und dann hätte er keinen abgeräumt und wäre wahrscheinlich mit einem Bogen über die Auslaufzone vielleicht sogar wahrscheinlich weitergefahren und es wäre nichts passiert. Also er stand da schon ziemlich in der Kritik. Ich meine, die Reaktion vom portugiesischen Publikum war klar, die hat man auch im Fernsehen gehört. Die haben natürlich ihn komplett ausgebuht, weil sie ihren Lokalhelden, Lokalmatador abgeschossen hat. Zu dem Zeitpunkt wusste man ja auch nicht, wie es ihm geht. Und Oliveira ist in Portugal ein großer Sportstar und sehr bekannt. Zum Glück hat er sich dann nur das Becken geprellt auf der rechten Seite und sollte eigentlich okay sein, dass er am kommenden Wochenende in Argentinien fährt. Martin hat sich ist weitergefahren und später gestürzt und hatte eine gebrochene Zehe, wurde dann festgestellt. Und Marquez hat sich ihm in der rechten Hand beim Handgelenk ein Knochen gebrochen, ein Mittelhandknochen beim Daumen. Der wurde jetzt schon operiert, Sonntagabend in Madrid. Und Honda hat bestätigt, dass er in Argentinien nicht fahren wird. Sehr, sehr turbulent, sehr, sehr wilde Szene. Sollte man nicht sehen, wollen wir nicht sehen, dass jemand hier so eine Kettenreaktion auslöst durch einen Fehler, ja.
Es war insgesamt keine gute Situation und insgesamt auch kein gutes Rennen für Marc Marquez. Juliane, das war komplett überaggressiv von Marc Marquez. Er möchte gerne was zeigen, nachdem die letzten zwei Saisons so unbefriedigend dann auch gelaufen sind, auch wegen seiner Gesundheit etc. Aber kann sich ein achtfacher Weltmeister einfach so verhalten? Weil Jorge Martin und Miguel Oliveira waren hinterher fuchsteufelswild.
Ja, ich kann das natürlich nachvollziehen. Wenn ich jetzt an Oliveras oder Martins Stelle wäre, wäre ich auch stocksauer, wenn mich da ein anderer Fahrer derart abräumt. Aber um ein bisschen Partei für Marc Marquez zu ergreifen, war es ja keine Absicht. Es war ein grober Fehler, den er selber eingeräumt hat. Also er war ja wirklich so klein mit Hut, als er danach vor die Presse getreten ist und versucht hat, sich zu erklären. Man muss da, glaube ich, die Gesamtsituation von Marc Marquez und auch Honda in den Zusammenhang stellen. Marc Marquez ist wieder fit und will natürlich angreifen, will vorne mitkämpfen. Das liegt in der Natur eines Rennfahrers. Die Honda gibt das im Moment einfach nicht her und das muss Marquez einsehen. Er versucht das natürlich irgendwie zu kompensieren, überfährt das Motorrad eigentlich die komplette Zeit, sagt selber, ich muss wahnsinnig viel auf der Bremse gut machen, um irgendwie mithalten zu können, und dann passieren eben solche Fehler, die in solchen Situationen resultieren. Er hatte nun das Pech, dass er eben gleich zwei Fahrer mit abgeräumt oder ihnen das Rennen ruiniert hat. Mit Martin und Oliveira, das ist unglücklich, das war nicht seine Absicht, dafür hat er sich entschuldigt, er wurde auch bestraft und hat sich zudem ja auch noch selber verletzt. Deswegen will ich da jetzt auch nicht weiter auf ihn draufhauen, wie das andere Fahrerkollegen oder auch viele Fans tun. Das ist von außen immer leicht gesagt. Er hat selber versucht zu erklären, dass er noch versucht hat, das Motorrad aufzurichten und nach links zu fahren, um den anderen auszuweichen. Aber es ging einfach nicht. Und da spielt eben auch wieder diese Sache eine Rolle. Höher, schneller, weiter. Die Motorräder werden schneller. Es gibt immer mehr Aero-Anbauten, immer mehr Downforce. Das wird für die Fahrer dann in solchen Situationen eben auch immer unkontrollierbarer. Und dann verhält sich das Motorrad eben nicht so, wie der Fahrer es will, beziehungsweise er kann es nicht mehr beherrschen. Und kracht halt in Gegner, die in so einem engen Feld direkt vor ihm fahren. Das soll keine Entschuldigung sein. Auch nicht, dass Honda ihm nicht ein Motorrad gibt, das er braucht, um zu gewinnen. Aber es ist eben ein Teil der Erklärung. Er weiß selber, dass er Mist gebaut hat. Und das wird ihm hoffentlich, und ich glaube, kein zweites Mal passieren, dass jetzt einige wieder mit dem Finger drauf zeigen und sagen, er ist einfach ein dreckiger Fahrer. Okay, das hört man immer wieder, wenn sowas passiert, aber er hat sich selber auch das Rennen ruiniert. Das war nicht sein Ziel, da zwei andere mitzureißen. Und insofern, glaube ich, muss man da auch einen Punkt setzen und sagen, ja, schnell gelaufen und ja, Blick nach vorne richten.
Du darfst ruhig das Wort aussprechen. Ja. Aber Gerald, ich möchte nicht zu sehr darauf rumhacken, aber war es vielleicht dann auch so eine Reaktion von Marc Marquez hier, die letzten zwei Jahre habe ich nicht in den Hauptnachrichten gespielt und da haben andere Leute den Weltmeistertitel geholt. Und jetzt möchte ich mich mal wieder in Erinnerung bringen und dann ist völlig übermotiviert oder ist das einfach seine Natur am Ende?
Ja, ich glaube schon, dass es A, seine Natur ist und B, er hat halt einen extrem eisernen und harten Willen. Das haben wir in den vergangenen drei Jahren gesehen, wie er sich da zurückgekämpft hat mit den vielen Verletzungen und ist natürlich extrem ehrgeizig. Und ich finde, es gibt zwei Punkte, die wir an diesem Wochenende bei ihm gesehen haben, die wir positiv ansprechen sollten. Alleine mal das Qualifying. Okay, er ist in Q1 die Runde hinter Juan Mir gefahren, seinem Teamkollegen, und in Q2 hinter Bastianini. Aber diese Rundenzeit, die er da hingelegt hat, im Prinzip kann die Honda diese Rundenzeit ja gar nicht fahren. Und er hat gesagt, okay, es ist auch nicht die feine Art, hier das hinter einem anderen Fahrer zu machen, aber er hat das mit seinem Talent geschafft. Also das ist schon sehr beeindruckend gewesen, weil wie gesagt, die Honda kann eigentlich so eine Rundenzeit gar nicht fahren. Aber er hat es geschafft. Also das ist schon, das sieht man, was für ein außergewöhnliches Talent er ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, er hat nach dem Sprintrennen gesagt, er kann jetzt wieder mit körperlichem Einsatz fahren und auch Schwächen der Honda versuchen zu kompensieren. Und das ist natürlich auch ein gutes Zeichen, weil, wie gesagt, die vergangenen drei Jahre mit den vielen Operationen, das war eine schwierige Zeit. Und wenn man jetzt sieht, okay, er ist körperlich wieder da und fit und so, dann ist das ein gutes Zeichen, über das wir uns prinzipiell freuen sollten. Ja, der andere Punkt ist, den ich finde, die Honda ist momentan halt nicht auf dem Level wie die Ducati und wie die Aprilia, und eigentlich war die KTM als Paket auch stärker als die Honda jetzt an diesem Wochenende. Also realistisch gesehen ist die Honda so, sagen wir, vierte Kraft, vielleicht kann Marquez ein bisschen was rausreißen, ja. Aber ich finde, mit seiner Erfahrung, die er hat, sportlich gesehen und natürlich auch eben mit den ganzen Verletzungen, sollte er doch ein bisschen besonnener zu Werke gehen, ja, und nicht jetzt mit Brechstange versuchen und mit Gewalt versuchen, hier Weltmeister zu werden, ja, obwohl das halt sehr, sehr unrealistisch ist, dass es in diesem Jahr klappen wird, ja. Also ich finde, er sollte hier einfach ihm in solchen Situationen nicht über das Limit gehen, sondern einfach schauen, okay, wir sind momentan mit der Honda noch nicht siegfähig, wir müssen das Motorrad weiterentwickeln, Honda arbeitet stark, die machen viel, die werden auch wiederkommen, es wird halt eine Zeit brauchen, und dann nimmt er halt momentan halt die vierten, fünften, sechsten Plätze mit. Wenn sich mal im Rennen was ergibt, dann steht er am Podium oder gewinnt vielleicht auch ein Rennen, dann müsste er sich gemeinsam mit Honda auf den Moment vorbereiten, wenn die Honda wieder siegfähig ist, ja, und wenn er jetzt wieder anfängt, mit der Brechstange hier solche Aktionen zu reiten, dann landet er im Krankenhaus und ist dann vielleicht nicht bereit und fit, wenn die Honda wieder konkurrenzfähig ist. Ja, und ich finde, eben, wie gesagt, da sollte er besonnen umgehen. Und was dabei rauskommt, haben wir jetzt gesehen, und in Argentinien ist er nicht dabei. Ist auch nicht optimal aus seiner Sicht.
Nee, optimal ist das auf gar keinen Fall, vor allen Dingen, weil er ja in den letzten zwei Saisons so viele Rennen dann auch ausgefallen ist und jetzt fällt er am Anfang der Saison dann gleich auch wieder aus. Marc Marquez stand auf der Pole Position nach dem Training und nach dem Qualifying und vor Francesco Bagnaia und Jorge Martin. Und am Ende hat Francesco Bagnaia das Rennen gewonnen. Und Juliane, wir haben, Gerald und ich hatten in der Vorschau schon darüber gesprochen, Francesco Bagnaia ist the man to beat. Die Ducati scheint wirklich fast perfekt zu sein. Er hat selber sich vorher schon sehr euphorisch geäußert und hat gesagt, Mensch, wir sind sehr zufrieden mit dieser Maschine. Und er hat am Ende dieses Rennen gewonnen. Natürlich dann auch, vielleicht profitiert davon von diesem Fehler von Marc Marquez, sodass Leute wie Miguel Oliveira und Jorge Martin nicht so richtig ins Rennen eingreifen konnten. Aber, Juliane, er hat an diesem Wochenende durch seinen Sprintsieg und jetzt dann auch am Ende durch den Sieg im Hauptrennen, hat er natürlich gezeigt, wer hier in dieser Saison was möchte, der muss an ihm vorbei.
Absolut. Ich meine, klar, braucht man auch immer ein bisschen Glück dazu. Du hast es angesprochen, er hätte natürlich auch in der Situation mit Marquez getroffen werden können. Er war ja nur unmittelbar davor. Es ist Gott sei Dank alles an ihm vorbeigeschlittert. Insofern hatte er Glück, da nicht auch unverschuldet Teil des Ganzen geworden zu sein. Aber ansonsten war das für ihn ein perfektes Wochenende von vorne bis hinten. Also volle Punkteausbeute mit 37, also 12 im Sprintrennen und 25 im Hauptrennen. Ist er seiner Favoritenrolle absolut gerecht geworden. Er hatte eine wahnsinnig starke und reibungslose Vorsaison. Das war ja im Vorjahr, wenn wir uns erinnern, noch ganz anders. Da gab es ja Probleme mit dem neuen Motor, mit dem er sich nicht so wohl gefühlt hat. Dann ist man mit so einer Hybridversion zwischen 2021, 2022 gefahren. Und dieses Jahr, sagt er selber, ist es Motorrad perfekt. Er fühlte sich damit auf Anhieb wohl. Es entspricht auch ein bisschen mehr seinem Fahrstil. Und das in Kombination mit dem Selbstbewusstsein, das er ohnehin aus der letzten Saison mitnimmt als amtierender Weltmeister, da kommt dann eben so ein Wochenende bei raus. Also man muss es natürlich auch erstmal so umsetzen. Also er hat die mentale Stärke von den fahrerischen Qualitäten, braucht man nicht reden, die hat er sowieso. Das dann auch so durchzuziehen. Im Sprintrennen musste er sich, wie gesagt, ein paar Mal gegen Jorge Martin behaupten. Und im Hauptrennen war es eigentlich eine relativ klare Geschichte. Also Maverick Vinales hat ihn da zwar rundenweise schon so ein bisschen unter Druck setzen können, aber am Ende hat er den Hammer fallen lassen und ist in den letzten 3-4 Runden komplett enteilt, hatte über 1,5 Sekunden Vorsprung, glaube ich, dann am Ende. Also eine relativ klare und wirklich souveräne Vorstellung von ihm. Und er ist der Mann, den es zu schlagen gilt, wie du gesagt hast. Klar, es war jetzt der Saisonauftakt, es sind viele andere Fahrer gestürzt, ein Jorge Martin, keine Ahnung, was er imstande zu leisten gewesen wäre, wäre er nicht in diesem Marquez-Vorfall verwickelt gewesen. Es kommen noch andere Strecken, auf denen Bagnaia vielleicht nicht so dominant sein wird, auf denen er sich eher mit den anderen Ducatis und Aprilias auseinandersetzen muss. Aber für ihn war es der perfekte Einstand und er kann jetzt erstmal sorgenfrei ins nächste Rennwochenende gehen.
Gerald, war das auch insgesamt eine Demonstration der Ducati-Stärke? Weil ja, man muss sich das Podium dann noch mit Maverick Vinales und der Aprilia teilen, aber insgesamt 4 Maschinen unter den ersten 5, auch wenn Marini, Martin und Di Giannantonio nicht ins Ziel gekommen sind, war das schon eine sehr, sehr starke Vorstellung. Und vor allen Dingen hat man es ja wieder auf der Geraden gesehen, wie Ducati einfach die Gegner wegfrisst.
Ja, absolut. Besecchi am Podium, du hast es angesprochen. Martin, glaube ich, hätte auch um das Podium mitgekämpft oder wäre wahrscheinlich ohne diesen Zwischenfall auch im Hauptrennen in den Top 3 gewesen. Also der ist auch sehr stark aufgestellt in diesem Jahr. Und das unter Anführungszeichen besorgniserregende ist, dass Bagnaia gesagt hat, das Motorrad passt zu ihm viel besser als das im vergangenen Jahr und da wird noch mehr kommen, weil es war erst das erste Rennen. Also die sind perfekt aufgestellt, top aufgestellt. Er hat natürlich jetzt mit diesen beiden Siegen super Selbstvertrauen getankt und ist weiterhin einfach von der puren Performance sicherlich der Man to Beat für die nächsten Rennen, wahrscheinlich das ganze Jahr auch. Es ist ein langes Jahr, ich hoffe, er bleibt von Verletzungen verschont und wir sehen überhaupt generell weniger Verletzungen als an diesem Wochenende. Aber von der Performance her ist er sicher der Top-Favorit.
die Pace an Verletzungen können wir nicht so lange weitermachen. Das steht fest.
Ja, absolut, weil dann haben wir im Sommer dann nur mehr die Testfahrer am Start.
Ja, das wären dann auch interessante Rennen, die wir dann hier kommentieren würden. Die Ducati hat am Ende hier mit 1, 3, 4 und 5 die vier der ersten fünf Plätze dann belegt. Lass uns gerade mal über Marco Bezzecchi sprechen, Juliane, weil der hat hier quasi einen perfekten Start in die Saison hingelegt und war einer der glücklichsten Menschen an diesem Wochenende. Es hat nicht so viele lachende Gesichter gegeben an diesem Wochenende. Marco Bezzecchi war auf jeden Fall eins.
Ja, für ihn lief es schon in den Trainings gut. Er hat da ein gutes Grundtempo schon gezeigt, ist im Sprintrennen leider gestürzt, aber hat das im Hauptrennen wieder gut machen können. Mit einer wirklich souveränen Vorstellung auf Platz 3 ist da zwischenzeitlich auch Vinales mal ganz schön nahe gekommen, aber für einen Kampf hat es dann am Ende nicht mehr gereicht, konnte sich aber gegen die Verfolger hinter ihm durchsetzen und ist es für ihn im zweiten MotoGP-Jahr, er war ja im vergangenen Jahr noch Rookie, ein wirklich gelungener Einstand. Er hat da auch seinen Teamkollegen Marini ja abgebügelt, muss man sagen. Der hat die Ziellinie weder im Sprintrennen noch im Hauptrennen gesehen. Also das macht Lust auf mehr und ich denke, es wird in dieser Saison nicht sein letztes Podium gewesen sein. Er hat ja da in der vergangenen Saison schon immer mal aufblitzen lassen mit einem Podestplatz, ich glaube in, wo war es, in den Niederlande, stand er glaube ich schon mal als Zweiter auf dem Podest, ist ein paar Mal Vierter geworden. Im vergangenen Jahr war immer so die hohe Stoßquote noch sein Problem. Mal gucken, wie er das in diesem Jahr unter Kontrolle hat, aber mit einem dritten Platz in diese Saison zu starten, das kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen.
Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen und wie gesagt, die Ducati hatte hier einen sehr, sehr guten Start in diese Saison und hat mit Johann Sarko auf Platz 4 und Alex Marquez auf Platz 5 dann auch noch zwei unter die ersten Top 5, zwei weitere unter die ersten Top 5 gebracht und Gerald, besonders Johann Sarko hat mir gefallen, weil der hat vor allen Dingen eine richtig gute Schlussrunde dann noch gehabt.
Ja, und er war das ganze Wochenende extrem erkältet und hatte eigentlich keine Stimme. Ja, also der war ja auch gesundheitlich angeschlagen. Und dass der am Ende so auftritt, hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich habe schon gesehen, ja, Alex Marquez, der ist ja auch nach seiner schwierigen Zeit bei Honda zu Ducati gekommen, weil er gesagt hat, so, ich möchte zeigen, ich habe Talent, ich gehöre in die MotoGP, ich kann da vorne mitmischen. Hat das auch lange, lange gemacht und ich habe mir schon gedacht, naja, vielleicht schafft es der sogar als Dritter aufs Podest, nachdem Bagnaia und Vinales vorne halt weggefahren sind. Hat es nicht ganz geschafft, Alex Marquez, und plötzlich in der Schlussrunde kommt da Sarko daher, zeigt nochmal wirklich beherzte, tolle Überholmanöver und schnappt sich dann noch den vierten Platz. Also das war von ihm absolut geniale Schlussrunde, absolut super gemacht.
Ja, Johann Sarko am Ende auf Platz 4, Alex Marquez auf Platz 5, die Ducati ein erstes Statement gesetzt, aber auch die Aprilia war gut dabei. Vor allen Dingen Maverick Vinales, der hier auf das Podium gekommen ist, auf Platz 2 gefahren ist, sich aus allen Streitereien und aus allen Positionskämpfen so ein bisschen rausgehalten hat und sein eigenes Rennen gefahren ist, vor allen Dingen ab Mitte des Rennens und dann am Ende auch mit 2 Sekunden Vorsprung dann auf Platz 2 gefahren ist. Und Aleix Espargaró, sein Teamkollege, ist auf Platz 9 gekommen. Und Juliane, etwas übermütige Geister würden jetzt rufen, Wachablösung!
Ja, also Vinales hat ja schon im vergangenen Jahr in seinem ersten Jahr mit Aprilia ein gutes Potenzial gezeigt. Es war so eine Anpassungsphase auch für ihn nach dem Rausschmiss bei Yamaha war ja, es ist schon ewig her, man muss schon überlegen, vorher. Und hat sich da so eingegroovt und jetzt hat er, ja, Aleix Espargaró, der ja deutlich mehr Erfahrung mit der Aprilia hat, scheinbar überholt und fährt da aufs Podest als Zweiter, setzt streckenweise sogar Bagnaia unter Druck. Also das ist schon eine Ansage. Er fühlt sich einfach wohl mit dem Motorrad und im Team. Das sieht man ihm auch an. Also wenn man an die Zeiten bei Yamaha denkt, da war ja wirklich oft so ein Trauerkloß und hat nur geschimpft und war sehr in sich gekehrt und einfach niedergeschlagen. Und jetzt ist er richtig aufgeblüht und das Umfeld stimmt und das schlägt sich dann eben auch auf so guten Leistungen auf der Strecke nieder. Und die Aprilia ist ohnehin, das hat man schon im vergangenen Jahr gesehen, mittlerweile ein sehr konkurrenzfähiges Bike. Mit der wird in diesem Jahr, denke ich, zu rechnen sein, wenn es darum geht, wer kann die Ducatis herausfordern oder vielleicht auch schlagen. Vinales hat da schon mal einen guten Grundstein gelegt und ich warte auf seinen ersten Sieg. Der fehlt ja mit Aprilia noch.
Aber Gerald, man hat so ein bisschen es kommen sehen, dass Maverick Viñales sich auf dieser Maschine anscheinend immer wohler fühlt, weil wir haben am Anfang letztes Jahr, als er dazu Aprilia gekommen ist, haben wir gesehen, ja, er braucht vielleicht noch ein bisschen, aber es wurde peu à peu besser. Und dass er gleich in seinem ersten Rennen in dieser neuen Saison so ein Highlight setzt, das ist natürlich auch schon stark. Und da muss man dann auch sagen, Maverick Viñales und Aprilia, das scheint wirklich zu passen.
Ja, absolut. Ja. Und wenn du dich erinnern kannst, Julian hat es angesprochen, die Trennung von Yamaha. Damals war Yamaha on the top, ja, hat mit Quadraro um Siege und WM-Titel gekämpft. Und dann ist er zu Aprilia gegangen als quasi letztes Auffangbecken im Feld, wo Aprilia eigentlich die letzte Marke war. Und es hat sich für ihn ausgezahlt, dieser Wechsel, absolut. Und zwar aus zwei Punkten. Du hast recht, er kommt immer besser klar mit der Aprilia. Also er hat auch vor der Saison gesagt, im vergangenen Jahr hat er noch ein paar kleine Probleme gehabt mit dem Motorrad. Und die haben die Ingenieure über den Winter angepasst und jetzt passt das für ihn einfach besser technisch. Und das Zweite, und das ist für ihn ganz entscheidend, er fühlt sich im Team extrem wohl. Und bei Yamaha hatte er nie dieses spezielle Gefühl irgendwie und hat sich nicht wohl gefühlt. Da gab es die Schwankungen, dann gab es diese ganzen Streitereien und so weiter. Also das Kapitel ist abgeschlossen. Und bei Aprilia hat er hier wirklich eine neue Familie gefunden. Er hat jetzt in dieser Saison mit Manuel Cassot wieder seinen alten Crewchief von der Suzuki-Zeit, wo er vorher Yamaha gefahren ist. Und da hat er gesagt, das ist auch nochmal ein Schritt nach vorn, weil der Manu, der schaut ihn an und weiß, was Viñales ihm sagen möchte. Und kann exakt dann die Änderungen am Motorrad vornehmen, die sich Viñales wünscht. Also das passt. Da haben sie auch nochmal einen Schritt vorwärts gemacht. Und ich glaube, dass mit Viñales hier in dieser Saison weiterhin zu rechnen sein wird. Die Aprilia ist sehr konkurrenzfähig. Sie haben es geschafft, obwohl sie die Concessions-Vorteile verloren haben für dieses Jahr und obwohl sie jetzt noch ein zweites Team ausrüsten, sind sie nicht zurückgefallen, sondern haben mit der weiterentwickelten Maschine sogar nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Also ich bin mir sicher, dass beide Fahrer Rennen gewinnen können. Oliveira vielleicht mit der Vorjahresmaschine auch mehrmals am Podest anklopfen könnte. Also der war ja auch sehr gut unterwegs das Wochenende von der puren Performance her. Und die einzige Frage bei Viñales ist, schafft er es wirklich hier eine konstante Saison aufzubauen? Weil wir können uns erinnern, speziell bei Yamaha war es ja oft ein Auf und Ab, da hatte er Rennen, da war er fast unbesiegbar oder hat einen Marquez besiegen können. Und dann ist mal fünf Rennen wieder gar nichts gegangen. Ein Punkt, den ich da noch ansprechen möchte, was bei ihm jetzt auch bemerkenswert war, in der Vergangenheit war es oft so, wenn er keinen guten Start hatte und Plätze verloren hat in den ersten Runden, dann ist er halt zwei Drittel des Rennens irgendwo im Nirgendwo herumgefahren und hat dann am Ende noch ein paar Plätze gut gemacht. Aber jetzt hat sich das auch verändert. Jetzt ist er auch im Sprint, wurde er abgedrängt, in Kurve 5 hat dadurch Plätze verloren, hat gemeint, ohne dem hätte ich vielleicht sogar Siegchance gehabt. Am Sonntag hat er die Ellbogen ausgefahren, sich sofort eine gute Position gebracht und hat dann eben Bagnaia gejagt. Also in diesem Bereich hat er auch mehr Selbstvertrauen gefunden. Also der ist gut aufgestellt und könnte einen Erfolgslauf starten jetzt mit dieser Performance.
Aber Gerald, was hört man denn so aus dem Team? Ist das eine gute Zusammenarbeit zwischen ihm und Aleix Espargaró?
Die sind sehr gute Freunde. Ja. Also das passt. Also da gibt es keine sportliche Rivalität auf der Strecke schon. Also Wir haben es ja gesehen im Sprintrennen, wo sie sich schon ein sehr, sehr enges Duell geliefert haben. Aber abseits sind das wirklich sehr, sehr gute Freunde, die wohnen beide in Andorra, sind quasi Nachbarn. Verbringen auch abseits der Rennstrecken viel Zeit miteinander. Also das ist wirklich eine sehr gute Beziehung und im Aprilia-Team herrscht wirklich eine sehr, sehr gute Atmosphäre und das ist natürlich auch ein Puzzleteil für den Erfolg.
KTM, Honda und Yamaha, das sind die drei anderen Teams, über die wir gleich noch sprechen müssen und die drei Hersteller, über die wir gleich noch sprechen müssen, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Das alles hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin, was ihr auf meinsportpodcast.de hören könnt und überall, wo es Podcasts gibt.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und zwei Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Marc Marquez, über den hatten wir schon gesprochen. Der hatte kein so wirklich gutes Wochenende in diesem Portimão in Portugal. Der hat ja sehr früh einen Abflug gehabt. Und Juliane, in den letzten Jahren war immer Marc Marquez die Geschichte rund um Honda. Und das hat sich auch nicht so richtig geändert, seitdem Alex Rins und Juan Mir jetzt in dem Team sind, wie sie von Suzuki rübergekommen sind. Sie beide am Ende sind sie mit Platz 10 und Platz 11 vielleicht sogar noch ganz gut bedient. Takaaki Nakagami dann auch Platz 12. Das war ein durchschnittliches Wochenende für Honda, kann man sagen.
Ja, man muss natürlich bei Joan Mir und Alex Rins noch ein bisschen abwarten. Die kommen von Suzuki, charakteristisch ein ganz anderes Motorrad, Reinmotor. Da ist die Leistungsabgabe, die Charakteristik des Motors ganz anders. Jetzt Honda, ein aggressiveres Bike im Fahrverhalten, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das geht nicht von heute auf morgen und auch nicht nach ein paar Testfahrten. Wobei man sagen muss, bei Joan Mir sah es am Freitag gar nicht so schlecht aus. Er hat da wirklich ein paar gute Runden hingelegt, aber als die anderen dann auch wirklich das Tempo angezogen haben, hat man seine wahre Pace gesehen und die ist eben noch nicht da, wo Honda und wo auch er sein wollen. Bei ihm kam, glaube ich, erschwerend auch hinzu, dass er ja aus diesem Sprintrennen eine Strafe mitgenommen hat. Er ist im Sprint mit, ja, haben wir angesprochen, Quartararo kollidiert, hat da eine Long-Lap-Penalty fürs Hauptrennen bekommen und so eine Long-Lap-Penalty im MotoGP-Rennen, die kostet dich schon einiges, gerade wenn du jetzt mitten im Feld losfahren musst. Der ist ja auch nicht über Q1 im Qualifying hinausgekommen, ist außerhalb der Top 10 gestartet und da dann nochmal eine Long-Lap hinten drauf, da ist sein Rennen eigentlich schon gelaufen. Also er hat da eigentlich auf verlorenem Terrain gekämpft und ist dann am Ende ja im Bereich von den anderen Honda-Fahrern auch ins Ziel gekommen, Rins und Nakagami. Die haben eigentlich, was das vordere Mittelfeld und die Spitze betrifft, überhaupt nichts ausrichten können, sind eigentlich auch kaum in Erscheinung getreten im Kamerabild, also man hat wenig mitbekommen und das ist eben ohne Marc Marquez so im Moment das Niveau, also er kann, wenn er dann nicht stürzt und andere abräumt, noch das Beste aus der Honda rausholen und die anderen fahren dann eben ja gerade noch so in die Punkteränge, wobei man sagen muss, das wäre wahrscheinlich auch knapp geworden, wären nicht so viele Fahrer vorne gestürzt. Also dann wären wahrscheinlich wenige Hondas, wenn überhaupt Hondas in den Punkten gelandet. So ehrlich muss man sein, das ist im Moment das Niveau.
Ja, Gerald, gibt es da Aussicht auf Besserung, gerade was Juan Mir und Alex Rins angeht?
Ja, das wird einfach Zeit brauchen. Weil sie haben auch beide gesagt, wir müssen das Motorrad noch viel besser kennenlernen. Die Ingenieure müssen uns besser kennenlernen. Honda arbeitet auf Hochtouren und wird in der nächsten Zeit auch neue Sachen bringen. Zum Beispiel haben die im vergangenen Jahr, wenn wir uns erinnern, im Herbst eine Aluschwinge von Carlex ausprobiert, mit der dann Marquez die letzten Rennen auch gefahren ist. Jetzt wurde über den Winter ein Alurahmen bei Carlex in Deutschland konstruiert. Den wird Stefan Pradl demnächst mal testen. Also Honda ist sich da auch nicht zu stolz, um externe Partner zu fragen und Ideen reinzuholen in das Projekt. Also die arbeiten hier mit Ken Kawachi, haben Rins und Mir, den ehemaligen Suzuki-Technikchef, auch an ihrer Seite, den Honda verpflichtet hat und der da auch Erfahrung von Suzuki reinbringt. Und das braucht einfach Zeit. Beide haben einen 2-Jahres-Vertrag und das ist irgendwie auch der Unterschied von den beiden zu Marc Marquez. Ich meine, Mir und Rins sind Top-Fahrer, das wissen wir, das wissen sie, das weiß Honda. Und die legen es halt jetzt mal drauf an, okay, wir müssen das alles kennenlernen, wir müssen uns hier Schritt für Schritt steigern, wir müssen die Honda verbessern, wir müssen Setter verbessern und. Und Marquez kommt her und will es halt mit der Brechstange versuchen. Ja? Er ist dadurch natürlich etwas besser und schneller unterwegs, aber ob es der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, Rins und Mir haben einfach jetzt Zeit, ja, und die Zeit muss man ihnen auch geben. Und ich bin gespannt auf ihre Entwicklung, weil irgendwann werden sie Fortschritte machen, fahrerisch, und Honda wird sicher technisch auch Fortschritte machen.
Plätze 10 bis 12 für Alex Rins, Juan Mir und Takaaki Nakagami. Wir werden sehen nächste Woche in Argentinien, ob es da vielleicht schon die ersten kleinen Fortschritte gab. Ein sehr, sehr unterhaltsames Rennen hat uns die KTMs geliefert. Mit Brent Binder auf Platz 6, mit Jack Miller auf Platz 7 und mit Augusto Fernandes auf Platz 13. Juliane, Brent Binder und Jack Miller waren eigentlich die ganze Zeit so mit in diesem Geschäft um Platz 4. Um Platz 3, 2, 1 ging es da schon länger nicht mehr, aber insgesamt waren sie immer vorne mit dabei. Am Ende hat man das Gefühl, vielleicht sogar ein kleines bisschen unter Wert geschlagen mit Platz 6 und Platz 7. Vor allen Dingen, weil Brad Binder ja nochmal von Jon Zarco da am Ende geschluckt worden ist.
Ja, bei Binder muss man sagen, der hatte das ganze Rennwochenende mit Schmerzen im Nacken zu kämpfen. Und deswegen, darunter hat dann eben auch die Rennvorbereitung so ein bisschen gelitten. Also er hat sich da in den Trainings arg gequält, sich am Freitag nochmal extra untersuchen lassen, ob da nicht auch irgendwas im Argen liegt, hat aber dann das Go bekommen, weiterzumachen. Im Qualifying kam er dann aber wieder nicht über Q1 hinaus und das ist dann eben schon das erste Handicap, wenn man von so weit hinten startet. Im Sprintrennen hast du da so gut wie keine Chance, nach vorne zu kommen bei dem hohen Niveau der Konkurrenz. Und im Hauptrennen hat sich Binder dann aber wirklich wieder als absoluter Sonntagsfahrer erwiesen und ist da von hinten durchs Feld gerast und am Ende hat er sich dann Platz 6 sichern können, war da, du sagtest es, im Getimmel um Platz 4 mit Zarco, mit Alex Marquez, mit Jack Miller. Am Ende hat es eben für Platz 6 gereicht. Ist ein beachtliches Ergebnis, wenn man eben die Vorgeschichte mit dieser Schmerzthematik betrachtet. Und Jack Miller, der hat wirklich ein starkes Rennwochenende da gezeigt dafür, dass es ja sein erstes mit KTM war. Also er ist ja im Vorjahr noch Teamkollege von Francesco Bagnaia bei Ducati gewesen. Jetzt mit KTM, neuer Hersteller, neues Team. Und er scheint sich da wirklich auf Anhieb richtig wohl zu fühlen, sowohl im Team als auch mit dem Motorrad. Fährt am Freitag erstmal die Bestzeit, kam, glaube ich, für alle überraschend, auch für ihn selber. Und hat das dann im Qualifying auch unter Beweis stellen können mit Startplatz 5. Hat im Sprintrennen auch lange in Podestnähe mitgekämpft und ist hier im Hauptrennen Siebter, knapp hinter seinem Teamkollegen geworden. Also ein gelungener Einstand für den Australier bei KTM, würde ich sagen. Es hätte auch, glaube ich, bei ihm noch für mehr reichen können. Er hat dann da aber in der Schlussfolge, wo, glaube ich, sich einmal verschalten, da einige Plätze wieder eingebüßt und kam dann eben als Siebter ins Ziel. Aber insgesamt, glaube ich, ein besseres Ergebnis, als man am Anfang hätte erwarten können von KTM, die ja so in der Vorsaison doch unter ferner Liefen rumgefahren sind. Aber beide haben am Sonntag wirklich das Beste rausgeholt. Und Augusto Fernandes bei GasGas als Rookie am ersten Rennen in die Punkte gefahren. Gut, das wäre wahrscheinlich, wenn nicht so viele gestürzt wären, für ihn schwierig geworden. Aber er ist ins Ziel gekommen, er hat das Bike nicht weggeschmissen, hat wichtige Erfahrungen gesammelt. Und ich bin mal gespannt, wie es für ihn weitergeht. Er hat natürlich jetzt das Handicap, keinen Teamkollegen zu haben. Pol Espargaro ist verletzt, fällt erstmal aus. Da fehlt für ihn so die direkte Referenz, aber irgendwann wird vielleicht ein Ersatz kommen oder auch Pol Espargaro zurückkehren und dann ist man im Team auch wieder besser aufgestellt. Aber ich denke, für ihn war es auch ein recht gelungener Einstand im neuen Team und überhaupt in der MotoGP.
Gerald, wie bewertest du das Wochenende von KTM?
Also die haben auf jeden Fall einen Schritt gemacht, weil wie Juliane gesagt hat, bei den Wintertestfahrten, sie haben extrem viele neue Entwicklungen gebracht, also Motor mit neuer Zündfolge, der sich auch etwas anders anhört, neue Versionen beim Chassis, komplett neues Aerodynamikpaket, das von Red Bull Technology entwickelt wurde, wo die berühmten Formel 1 Autos von Max Verstappen entstehen und die sehr erfolgreich sind und die besten Aerodynamiker dort haben. Und man hat aber bei den Testfahrten die Ergebnisse nicht gesehen. Ja, also die haben sehr viel gearbeitet, sehr viel probiert, viel Neues gebracht, aber die Rundenzeiten sind nicht gekommen. Aber die Ingenieure in Munderfing und Matikofen in Oberösterreich haben es scheinbar wirklich geschafft, in diesen zwei Wochen vom Portimao-Test bis zum Rennwochenende die Daten zu analysieren, das richtige Setup zu finden und hier wirklich einen Schritt nach vorne zu machen. Binder war, wie gesagt, nicht ganz fit mit seinen Nackenschmerzen. Ich glaube, unterm Strich wäre er wahrscheinlich stärker einzuschätzen gewesen als Miller. Also da könnte vielleicht sogar noch was kommen. Und so wie das jetzt an diesem Wochenende ausgeschaut hat, war eigentlich KTM hinter Ducati und Aprilia die dritte Kraft.
KTM hat auf jeden Fall hier einen starken Eindruck hinterlassen und hat mit den Plätzen 6 und 7 von Brad Binder und Jack Miller ja für ein erstes Ausrufezeichen gesorgt. Augusto Fernandes bekam auch noch Punkte auf der Tech Trauer KTM. Und dann haben wir noch Yamaha und da haben wir in den letzten Jahren so häufig drüber gesprochen und immer waren sie so ein ganz kleines bisschen enttäuschend und man musste dann sagen, ja, was ist denn da los? Fabio Quartararo hat immer so ein bisschen die Fahne hochgehalten, aber konnte im letzten halben Jahr, also im zweiten Halbjahr der Saison 2020 2022 Francesco Bagnaia auch kein Paroli mehr bieten. Wir haben vor der Saison darüber gesprochen, dass Yamaha auch dieses Jahr etwas ernüchtert in die Saison einsteigt. Und Juliane, die ersten Ergebnisse haben das so ein kleines bisschen bestätigt. Wir haben nur noch zwei Yamaha, die sind auf Platz 8 mit Fabio Quartararo und auf Platz 14 mit Franco Morbidelli. Das war ein Wochenende, wie es ihnen nicht gefallen kann. Auch vor allen Dingen Fabio Quartararo nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also für ihn war es eigentlich ein Wochenende zum Vergessen. Er gibt das Maximum und sieht sich dann halt auf im Qualifying auf Platz 11, im Rennen auf Platz 8. Und das ist das Niveau der Yamaha, obwohl er wirklich alles gibt und alles versucht. Und das ist natürlich extrem ernüchternd und frustrierend für Quartararo. Der will natürlich vorne mitkämpfen, der will sich den Titel zurückholen, aber er hat die Mittel im Moment nicht dazu. Und das ist die Erkenntnis, die sich auch schon, wie du sagtest, in der Vorsaison angedeutet hat. Ja, Yamaha hat am Motor gearbeitet. Ja, sie haben jetzt mehr Topspeed, aber dafür fehlt es an anderen Stellen. Also sie können zum Beispiel vor allem am Kurvenausgang die mehr PS eben nicht auf die Strecke bringen. Also es fehlt in der Beschleunigung an Traktion, um die Leistung auf den Asphalt zu bringen. Da sind die anderen im Vorteil und da verliert Quartararo die entscheidende Zeit, die entscheidenden Meter, um überhaupt irgendwie was zu starten, wenn es um Überholmanöver oder ähnliches geht. Und wenn du dann eben im Qualifying nur von Platz 11 startest, ist dein Rennwochenende eigentlich schon gelaufen. Also bei dem Niveau der Ducatis, der Aprilias, was will Quartararo mit der Yamaha da noch ausrichten? Also das ist wirklich so ein Kampf ums Überleben für ihn, muss man leider sagen. Dann ist er ja im Sprintrennen auch noch von Joan Mir fast abgeräumt worden, ist bis ans Ende des Feldes zurückgefallen, hat sich noch bis auf Platz 10 vorkämpfen müssen, für den es aber leider im Sprintrennen keinen Punkt mehr gibt. Also es war auch ein bisschen vergebene Liebesmühe. Ja, und dann im Rennen hat er einen wirklich grottigen Start gehabt, muss man sagen. Er lag, glaube ich, nach Runde 1 auf Platz 14, 15, hat sich dann so nach vorne gerobbt. Natürlich auch von den Stürzen ein Stück weit profitiert, ist als Achter ins Ziel gekommen, hat ein paar Pünktchen mitgenommen, aber wenn man sich anguckt, wo Bagnaia jetzt punktemäßig steht und wo Quartararo steht, dann ist es natürlich ein Schlag in die Magengrube, was seine Titelambitionen angeht. Und ja, man hat ihm die Enttäuschung deutlich angemerkt. Er weiß, Yamaha muss mehr bringen, um irgendwie die Lücke zu schließen, die augenscheinlich größer geworden ist, als sie tatsächlich im Vorjahr war. Das war natürlich nicht das Ziel und deswegen herrscht da so ein bisschen Katerstimmung. Und wenn man dann auf die einzige andere Yamaha im Feld blickt, Morbidelli, dann ja, kriegt man eigentlich noch schlechtere Laune, weil da geht ja gar nichts. Also Morbidelli war ja schon im Vorjahr immer ferner liefen unterwegs und ja, also irgendwie, ich weiß nicht, was bei ihm passiert ist, aber er ist irgendwie verschwunden. Also man sieht ihn nicht in den Rennen, man sieht ihn kaum im Qualifying. Er kommt auch so gut wie nie über Q1 hinaus. Und dann im Rennen ist er eigentlich immer im hinteren Feld zu finden und ja, kommt nicht so wirklich von der Stelle. Ich weiß nicht, ob es für ihn für Punkte gereicht hätte, wenn nicht so viele ausgefallen wären. Und das ist für jemanden wie Morbidelli, der ja mal mit der Yamaha Vize-Weltmeister geworden ist. Wirklich, also für mich ist es ein Rätsel, was da passiert ist, dass er so überhaupt nicht mehr in Erscheinung tritt mit guten Ergebnissen oder mal wirklich um Position überhaupt in den Top Ten mitkämpfen kann. Also da ist einiges im Argen und er wird sich, ja, es ist das erste Rennwochenende, aber er wird sich für die Zukunft wirklich Gedanken machen müssen, wie das weitergehen soll, weil Yamaha guckt sich das ganz sicher nicht noch lange an.
Francesco Bagnaia gewinnt vor Maverick Viñales und Marco Bezzecchi den Auftrag Grand Prix in Portimao an einem wirklich spektakulären Wochenende. Er führt natürlich dann auch in der Gesamtwertung dadurch, dass er das Sprintrennen auch gewonnen hat, hat er jetzt schon 37 Punkte. Maverick Viñales folgt auf Platz 2 mit 25 Punkten und dahinter auf Platz 3 mit 16 Punkten Marco Bezzecchi. Nächste Woche geht es dann weiter. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch über die Moto 2 und die Moto 3 sprechen und dann ja, so einen kleinen Ausblick auf Argentinien dann auch werfen. Das alles gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin. Die MotoGP hatte ein sehr, sehr spektakuläres Wochenende und jetzt müssen wir noch klären, ob die Moto2 und die Moto3 auch ein spektakuläres Wochenende hatten, weil wenn man das anguckt, sich die Moto2, Gerald, dann sieht man, da sind drei Namen vorne, die wir auch in den letzten Jahren und im letzten Jahr vor allen Dingen vorne gesehen haben. Pedro Acosta gewinnt vor Aaron Canet und Tony Arbolino das erste Rennen und man möchte sagen, so richtig viel hat sich nicht getan in der Moto2.
Ja, wie gesagt, wie wir eingangs gesagt haben, Ayogura war nicht dabei. Der hat noch Nachwirkungen von einer Verletzung gehabt, der sicher auch im Spitzenfeld eine Rolle gespielt hätte und der auch zum Kreis der WM-Anwärter zählt. Der Moto3-Weltmeister Issan Guevara ist auch verletzungsbedingt, auch mit Nachwirkungen einer Verletzung, hier auch nicht dabei gewesen. Es wäre natürlich auch interessant gewesen, wie sich dieses Talent hier schlägt, aber da müssen wir noch ein bisschen warten auf sein Moto2-Debüt. Und es hat schon vor dem Rennwochen eigentlich geheißen, dass Pedro Acosta der Mann ist, den es zu schlagen gilt. Nicht jetzt nur hier beim Rennen, sondern wahrscheinlich auch um den WM-Titel. Ein hoher Druck, weil manche sagen, okay, der wird in diesem Jahr Weltmeister, aber bevor du ein Rennen gefahren bist, ist das schon immer eine irre Ansage, aber er hat dieses Wochenende absolut perfekt umgesetzt. Im Qualifying hat es halt nicht zur Pole Position gereicht, aber im Rennen perfektes Rennen und auch am Ende, Canet hat super mitgehalten mit ihm. Ich glaube auch, dass der in diesem Jahr endlich sein erstes Moto2-Rennen gewinnen wird und vielleicht auch eine Chance hat auf den WM-Titel, lange Zeit zumindest. Der hat ihn wirklich unter Druck gesetzt und am Ende konnte Acosta dann halt noch ein Schäufchen dazulegen und hat den richtigen Abstand rausgefahren und Canet keine Chance gelassen und den Sieg geholt. Also er ist sicher der absolute Top-Favorit für diese Saison. Und auf der anderen Seite, Das klingt jetzt wahrscheinlich hart und fies, aber Augusto Fernandes wird sich wahrscheinlich demnächst um einen Platz für die Zukunft umschauen müssen, weil ich glaube, es ist ziemlich klar, dass Costa im nächsten Jahr in die MotoGP gehen wird. Und er hat einen langfristigen Vertrag mit KTM. Ich glaube nicht, dass es KTM zulassen würde, so ein Top-Talent herzugeben, wenn eine andere Marke viel Geld auf den Tisch legt. Stichwort Yamaha, die vielleicht einen Ersatz für Morbidelli suchen, aber ich glaube, KTM wird so ein Megatalent nicht freigeben und da müsste es eigentlich der logische Schritt sein, dass er im nächsten Jahr im GasGas-Tech3-Team in der MotoGP sitzt.
Juliane, Pedro Acosta, den erleben wir jetzt ja schon seit ein paar Jahren und er ist erst 18, Ende Mai wird er 19 Jahre alt. So viele Vorschusslorbeeren. Ja, letztes Jahr hatte er so ein kleines bisschen eine Lernkurve zu überstehen, gerade in der Moto2, als er gewechselt ist. Aber insgesamt hat man das Gefühl, der steckt alle Erwartungen an ihn komplett weg und fährt einfach und macht sein Ding und lässt sich von allen äußeren Einflüssen überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Das ist bemerkenswert, wie abgeklärt der junge Mann fährt.
Absolut. Und ich hoffe, dass er sich das beibehält. Also diese Unbekümmertheit, dieses, ach, erzählt ihr mal, ich ziehe mein Ding hier durch. Das ist für ihn im Moment der Schlüssel wirklich zum Erfolg, weil er hat sonst alles, was er braucht. Er beherrscht das Motorrad. Er kann damit, Zeiten fahren, von denen andere gegen Ende des Rennens nur träumen. Also man hat ja gesehen, wie Aaron Canet da in den letzten 2-3 Runden wirklich aus dem Sichtfeld verschwunden ist und nicht mehr mithalten konnte. Also das war schon eine beeindruckende Vorstellung. Ich glaube, es bestand jetzt so im Rückblick zu keiner Zeit die Gefahr, dass Canet ihn wirklich attackiert, weil Acosta das von vorne kontrolliert hat und im entscheidenden Moment das Tempo nochmal angezogen hat, um die finalen Meter zu machen. Also er hatte das wirklich unter Kontrolle und wie Gerald schon angedeutet hat, das so durchzuziehen mit im Hintergrund den Erwartungen und den Vorschusslorbeeren, das ist aller Ehren wert. Das spricht für seine Reife trotz des jungen Alters. Ich glaube, die letzte Saison hat ihn da auch wirklich weitergebracht. Da hat er mit einigen Rückschlägen zu kämpfen gehabt, auch mit Verletzungen, konnte sich aber zurückkämpfen, hat ja dann am Ende der Saison auch Podestplätze eingefahren, ist mit einem Sieg aus der Saison gegangen, hat viel Selbstvertrauen getankt, eine reibungslose Vorsaison jetzt gehabt und jetzt mit dem Sieg ja die Erwartung bestätigt und für ihn kann es natürlich gerne so weitergehen, wenn da die Konkurrenz nicht wäre. Also man muss natürlich so Konsorten wie Arbolino, Canet, vielleicht auch mal in Dixon, wenn er denn nicht stürzt. Gut, er ist diesmal ins Ziel gekommen, aber so ein bisschen unter den Erwartungen geblieben. Die muss man natürlich im Auge behalten, aber im Moment spricht alles für Acosta. Er konnte es im ersten Rennen umsetzen und ja, ist das Maß der Dinge. Ihn gilt es zu schlagen. Also wer ihn irgendwie gefährden und den Titel für sich entscheiden will, muss an ihm vorbei.
Wir werden es erleben. Und er hat hier, wie gesagt, das erste Rennen gewonnen vor Aaron Canet. Ihr sagt Aaron Canet, ich sage Aaron Canet. Was ist jetzt richtig? Aaron Canet ist richtig?
That's a good question.
Sehr gut. Und Tony Avolino auf Platz 3. Wir behalten einfach unsere Sprechweise dabei, was das angeht. In der Moto 3, das Rennen, das hat am Ende Daniel Olgado gewonnen vor David Munoz und Diogo Moreira. Aber Gerald, ist vielleicht nicht am Ende Dennis Oensche sogar ein bisschen der Fahrer des Wochenendes gewesen, beziehungsweise der Fahrer des Sonntags gewesen?
Naja, wenn du ein Rennen gewinnen willst, solltest du nicht am Vorstart den Motor abwürgen und dann aus der Boxengasse starten.
Wäre gut, ja.
Sollte ihm mit seiner Erfahrung, die er mittlerweile hat, eigentlich nicht passieren. Aber die Aufholjagd war stark. Also er ist ja dann wieder wirklich von ganz hinten an die Spitzengruppe herangefahren. Aber was ich am beeindruckendsten finde, ist, wenn du dir das Podium anschaust mit Olgado, Munoz und Moreira. Die waren alle drei im vergangenen Jahr Rookies. Und jetzt stehen sie alle drei auf dem Podest gemeinsam. Für Olgado war es der erste Sieg. Und was ich noch sehr, sehr beeindruckend fand, war das Debüt von José Antonio Rueda. Der ist am Ende Vierter geworden, hat auch kurzzeitig das Rennen angeführt. Der ist sein allererstes Moto3-Rennen gefahren in der WM. Im vergangenen Jahr hat er als erster Fahrer die Moto3-Junior-WM gewonnen in Spanien und den Red Bull Rookies Cup. Also der kommt hier auch mit massivem Vorschusslorbeeren in die WM und hat es im ersten Rennen gleich einmal sofort umgesetzt. Also diese vier Fahrer, die wir da auf den ersten vier Plätzen haben, das sind, glaube ich, wirklich ganz, ganz große Talente der Zukunft. Die meisten MotoGP-Fahrer haben im Vorfeld Moreira als WM-Tipp gehandelt. Und das klingt halt ein bisschen blöd, aber die unter Anführungszeichen Moto3-Oldies, ja, wie Masia, Sasaki, Nepa oder auch ein Öncü, ein Toba, die schon ewig dabei sind, ein Tatsuki Suzuki, auch ewig dabei, 14. Platz, ja, die gehen dann halt unter, ja, und da haben wir jetzt anscheinend vier Fahrer, die richtig große Talente sind und mit denen wir uns in der Zukunft, in den kommenden Jahren sicher beschäftigen werden, und da wird sicher der eine oder andere oder vielleicht sogar alle vier auch mal in die MotoGP schaffen, ja.
Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage, aber Juliane, wir können sagen, das Moto3-Racing, das war gestern wieder on point und so, wie es die Moto3-Fans dann auch mögen, ne? Gerade innerhalb von einer Sekunde die ersten 10 oder anderthalb.
Ja, es war so ein typisches Gruppenrennen, wie wir es aus der Moto3 kennen, mit einer großen Spitzengruppe, die sich lange auch eng beieinander bewegt hat. Erst in den letzten Runden ist es so ein bisschen aufgedröselt und es war eigentlich bis zum Schluss nicht so wirklich klar, wer das Rennen am Ende macht und ob alle ins Ziel kommen. Das ist ja dann die nächste Frage, weil die sich wirklich mit Ellenbogen behakt haben, bis zum geht nicht mehr zum Teil. Aber ich glaube, wenn man jetzt alles zusammennimmt, hat Holgado dann doch die meisten Führungskilometer gesammelt, hat sich immer wieder zurück nach vorn gekämpft und ist in die letzte Runde mit Führung eingebogen und hat sie auch nicht mehr abgegeben. Insofern verdient gewonnen. Aber es ist schon interessant, wie Gerald es angesprochen hat. Das ist jetzt so eine neue Fahrergeneration. Alle drei Rookies, die jetzt in ihr zweites Jahr starten und gleich mal mit Ansage, also das macht schon Spaß und es wird spannend sein zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt, auch eben im Vergleich zu den Routiniers wie einem Masia, wie einem Sasaki, die da jetzt eben den Kürzeren gezogen haben. Also Moreira haben ja interessanterweise auch viele MotoGP-Fahrer als Titelkandidat auf dem Zettel. Die sind am Donnerstag alle gefragt worden, in welchen Klassen seht ihr welchen Favoriten auf den Titel? Und da ist ganz oft Moreira gefallen, der Brasilianer. Also mal gucken, ob er die Erwartung erfüllen kann. Mit Platz 3 hat er schon mal ganz gut vorgelegt. Aber wie gesagt, er hat harte Konkurrenz. Olgado, Munoz, auch der Wookie Rueda. Also da kommt eine junge, ungestüme Fahrergeneration, die wirklich Spaß macht.
Aber Gerald, dann so ein bisschen interessanteres das Jahr seit mehreren Jahren in der Moto3. Ich meine, wir haben Pedro Acosta, den Aufstieg von ihm gesehen, aber so eine ganze Generation an Fahrern, die da jetzt hochkommt und wo man sagt, wow, das könnten alle vier Fahrer in der MotoGP am Ende sein, das ist dann auch schon sehr, sehr aufregend.
Ja, das ist natürlich extrem aufregend. Ich meine, die Moto3-Rennen, wie wir wissen, sind unberechenbar, unvorhersehbar, immer crazy. Vielleicht setzt sich im WM-Kampf dann doch die Routine von einem Sasaki durch. Ja, ich meine, die Saison ist ewig, ewig lang, aber die Moto3-Klasse ist eben da, um neue Talente zu entdecken. Und diese vier Namen, die haben wir sicher jetzt auf der Liste. Und das wird jetzt spannend zu beobachten werden, wie die sich in ihrem zweiten Jahr schlagen und Rueda als Rookie in seinem ersten Jahr schlagen wird. Ja.
Es wird sehr, sehr spannend werden in der Moto3 und ich habe es eben gesagt, Daniel Olgado hat es gewonnen vor David Munoz und Yogo Moreira und auch die fahren nächste Woche in Argentinien. Das Rennen wird nächste Woche in Argentinien erst später losgehen. Juliane, worauf können wir uns einstellen in Argentinien?
Naja, auf ein dezimiertes Fahrerfeld in der MotoGP leider. Ja. Also das ist schon mal Fakt. Wir hoffen, dass es bis dahin nicht noch weitere Hiobsbotschaften gibt und die angeschlagenen Fahrer auch noch zurückziehen müssen. Da drücken wir die Daumen. Ansonsten hoffen wir auch, dass die Fracht pünktlich ankommt. Das war im vergangenen Jahr das Problem. Deswegen hat am Freitag nichts stattgefunden. Und ansonsten erwartet uns wieder ein vollgepacktes Rennwochenende mit Trainings, Qualifying, Sprint und drei Rennen am Sonntag. Es kann wieder ein Bagnaia werden, es kann sich aber auch drehen. Ich bin gespannt, ich wage keine Prognose zu treffen, aber es wird mit Sicherheit ein anderes Wochenende als das in Portimao. Die Streckencharakteristik ist ein bisschen flüssiger, das kommt vielleicht dem einen oder anderen Fahrer mehr entgegen. Und es ist der Saisonauftakt ist abgehakt. Alle sind jetzt wieder so ein bisschen mehr im Saft, was den Modus des Rennwochenendes angeht. Und ich hoffe, das führt auch dazu, dass wir weniger Stürze und weniger Kollisionen sehen werden.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein Wochenende voller Top-Sport und voller Top-Racing und hoffen dann natürlich darauf, dass wir danach nicht wieder weitere drei Fahrer verabschieden müssen, erstmal für längere Zeit und dass es nächste Woche dann ja durchaus ein bisschen ruhiger dann zugehen darf. Das Racing darf gerne so bleiben, aber ein bisschen weniger Verletzte, die dürfen es gerne sein. Dieses Wochenende in Portimao hatte es in sich und wir haben es jetzt erstmal zusammengefasst und das hoffentlich hat euch gefallen. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Motorsporttotal.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein, weil die gesamte Woche werdet ihr natürlich auch wieder darüber informiert und nächste Woche ist dann ja auch noch ein Formel-1-Wochenende und Starting Grid. Unsere große Schwester, die wird natürlich dann auch darüber berichten. Das war's mit der heutigen Folge. Gerald, Julian, ich danke euch sehr für eure Zeit.
Danke auch. Bis nächste Woche.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.